Meiner Wahrnehmung wird die Bedeutung dieser App systematisch überschätzt in der deutschen Diskussion. Wer kann was über diejenigen, die diese App installiert haben, wissen? Wir setzen damit volles Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Man schließt sich aus sehr vielen sozialen Zusammenhängen aus, wenn man sagt, man will da nicht mitmachen.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert. Aber wie genau eigentlich? Dazu frage ich jetzt im Podcast Wissenschaftler, die Einblick in ihren Fachbereich geben und in die Zukunft blicken, in eine Zukunft mit Corona. Heute rede ich mit Professor Jeanette Hofmann. Sie leitet die Arbeitsgruppe Politik der Digitalisierung beim Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Das ist ein Leibniz-Institut und wir wollen über die Corona-App reden. Frau Hofmann, in vielen Ländern arbeitet man im Augenblick an einer App, die helfen soll, sich auf der einen Seite frei im öffentlichen Raum bewegen zu können und auf der anderen Seite Infektionsketten zuverlässiger nachzuvollziehen. Das tut man in Deutschland auch. Was kann eine solche App leisten?
Gut, dass Sie das fragen. In meiner Wahrnehmung wird die Bedeutung dieser App systematisch überschätzt in der deutschen Diskussion. Wir haben ja selbst Aussagen gehört, die da sagten, wenn diese App erstmal da ist, können wir uns wieder frei bewegen. Das ist wirklich mitnichten der Fall. Die App ist ein kleiner Baustein in einem großen Konzept. In diesem großen Konzept steht nach wie vor die manuelle Verfolgung von Infektionsketten an erster Stelle. Die Rolle, die die digitale App spielen soll, ist an Stellen zu helfen, wo die Menschen, die sich angesteckt haben, nicht wissen können, bei wem sie sich angesteckt haben. Und umgekehrt die, die infiziert sind, nicht wissen können, wen sie weiter angesteckt haben, weil es sich um Unbekannte handelt.
Da geht es vor allem um die Frage, wie man sich im öffentlichen Raum bewegt, wie man vielleicht, wenn man mit der Bahn fährt oder wenn man in einer Bar ist, am Ende wissen kann, ist da jemand gewesen, der möglicherweise infiziert war und muss ich mich jetzt in Quarantäne begeben, ja oder nein?
Genau, weil die App taugt ja an den Stellen, wo man Leuten begegnet, die man nicht kennt.
Wir haben ja jetzt den ersten Fall sozusagen, wo eine App tatsächlich etwas leisten muss. Das ist Südkorea. Da ist Corona wieder ausgebrochen, ganz offensichtlich nach einem ausgiebigen Wochenende des Feierns in einem Barbezirk. Kann die App dann tatsächlich helfen?
Darüber streiten sich die Geister ja so ein bisschen, weil sie bringt bestimmte Leistungen, aber sie steht auch unter dem Vorbehalt, dass sie sogenannte False Positives erzeugt. Das heißt, womöglich Warnungen an Menschen aussendet, die sich gar nicht angesteckt haben können, weil womöglich eine Glaswand zwischen den Menschen war.
Das ist eine Ungenauigkeit in der Technologie. Wenn diese Technologie auf Bluetooth, also auf einem Handy-Standard beruht, der den Datenaustausch auf kleinem Raum ermöglicht, der aber eben nicht zeigen kann, habe ich tatsächlich mit jemandem zusammen getrunken oder ist jemand an der Bar vorbeigegangen, in der ich getrunken habe?
Was dieser Standard schon zeigen wird, ist, wie lange eine Nähe zwischen Smartphones bestanden hat. In etwa können wir den Abstand schätzen, ne, an der Signalstärke. Und es wird natürlich auch gewisse Schwellenwerte geben, über denen sich Smartphones überhaupt austauschen und sich wechselseitig eine Kennung, eine sogenannte ID, zuschicken. Insofern, es hat natürlich auch was damit zu tun, wie flüchtig die Begegnung gewesen ist. Wenn beispielsweise Leute einen kleinen Abstand über 10 Minuten hatten oder länger, dann wird sicher so eine ID ausgetauscht.
Wer weiß denn am Ende, mit wem jemand länger zusammen war? Wissen das dann nur die Nutzer, die dann auch alarmiert werden, oder weiß das jemand anders auch?
Da sprechen Sie ein interessantes Problem an. Wir haben ja in Deutschland über mehrere Wochen über die Vor- und Nachteile einer dezentralen und einer zentralen Lösung diskutiert. Und dabei spielte die Organisation des Informationsflusses eine wesentliche Rolle. Diese Organisation des Informationsflusses ist wichtig im Hinblick auf, wer kann was über diejenigen, die diese App installiert haben, wissen. Gibt es hier eine zentrale Instanz, wie etwa das Robert-Koch-Institut, das dann in der Lage ist, soziale Netzwerke aller App-Nutzerinnen zu rekonstruieren oder nicht. Und viele Leute haben gesagt, dass wenn wir eine solche zentrale Instanz schaffen, die alle Informationen bei sich sammelt, wir damit rechnen müssen, dass in Deutschland niemand diese App installieren wird.
Weil das Vertrauen fehlt und weil man Angst hat, dass die Gesundheitsdaten nicht alles sind, was am Ende beim Robert-Koch-Institut oder woanders landet, sondern dass möglicherweise Polizei und Sicherheitsbehörden am Ende auch Zugriff darauf haben.
Ja. Also wovor nicht ganz zu Unrecht in Deutschland immer eine gewisse Angst herrscht, ist, was man in der Forschung als Mission Creep bezeichnet. Nämlich, dass ein ursprünglich legitimer Zweck der Datensammlung durchaus auf einer rechtlichen Grundlage immer mehr ausgedehnt wird und dann ganz andere Sammelzwecke zum Einsatz kommen.
Und dieses Creep, also dieses sich einschleichen in neue Verwendungszwecke, das kennen wir von der Autobahnmaut, wo am Ende dann doch Kennzeichen verfolgt werden konnten und möglicherweise eben sicherheitsrelevante Fragen an Menschen gestellt worden sind, die nicht wussten, dass ihr Kennzeichen verwendet wird.
Aber selbst Verbindungsdaten unserer Telefone werden ja inzwischen auch für ganz andere Zwecke als für die Rechnungsstellung verwendet.
Also wir müssen wissen, dass unsere Daten von Dritten möglicherweise auch für andere Zwecke verwendet werden. Ist das was anderes, wenn man, wie das ja Deutschland jetzt vorhat, wenn man ein dezentrales System wählt, auf dem dann die Daten und die Kontaktdaten nur zwischen Handys ausgetauscht werden, aber nicht an eine zentrale Stelle gehen?
Eine zentrale Stelle gibt es immer noch, weil irgendwohin muss man ja melden, wenn man selber infiziert ist.
Muss man wissen, dass Corona eine meldepflichtige Krankheit ist. Also wenn ich infiziert bin, dann darf ich das nicht für mich behalten, sondern dann muss das Gesundheitsamt das wissen.
Ja, aber selbst wenn es nicht meldepflichtig wäre, wird ja die App-Nutzerin, der App-Nutzer immer noch das den anderen mitteilen wollen. Deshalb hat man ja die App installiert. Und dafür braucht es sozusagen einen Ort, an dem der Austausch stattfindet zwischen meinen Informationen, als sagen wir jetzt mal Infizierte. Ich habe dann einen gewissen Code. Und den wiederum muss ich an Dritte weitergeben. Und dafür gibt es eine Vermittlungsstelle. Die weiß aber nicht, wer ich bin. Und die weiß auch nicht, wer diejenigen sind, die wiederum von ihrem Telefon aus abgleichen, ob sie selber in Kontakt mit mir gewesen sind.
Das wäre dann so eine Art schwarzes Brett, auf dem ihr anonymisierter Code ausgeschlagen würde. Und diejenigen, die mit diesem Code in Kontakt waren, würden informiert über ihren Code, dass sie mit jemandem zusammen waren, der infiziert ist.
Man muss aber sehen, dass diese Lösung natürlich gewisse Nachteile mit sich bringt. Wir haben uns in Deutschland nach einer längeren Diskussion für die dezentrale Lösung entschieden und haben damit, wenn man so will, gewisse Zielkonflikte Richtung Datenschutz aufgelöst. Aber dafür zahlen wir natürlich mit einer gewissen Effizienz, die aus epidemiologischer Sicht sehr zentral gewesen wäre. Man wird sich vielleicht erinnern daran, dass die deutschen Landratsämter ja darum gebeten haben, dass auch Ortungsdaten erhoben werden. Das machen wir jetzt nicht. Die wollten gerne mehr Informationen haben, um ihre eigenen Nachverfolgungstätigkeiten besser organisieren zu können. Diese Daten bekommen sie jetzt nicht. Und diese dezentrale Lösung setzt natürlich auch voraus, dass tatsächlich jeder die eigene Infektion weiterleitet und die nicht für sich behält. Wir setzen damit volles Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Ich behaupte immer, sowas hat, was man vielleicht als eine Art performativen Effekt bezeichnen kann. Die Bürger werden sich mehrheitlich so verantwortlich verhalten, wie von ihnen auch Verantwortung verlangt wird. Wenn wir die Bürger komplett entmündigen, dann werden sie eher versuchen, sich eigennützig zu verhalten. Das ist eine Sicht auf die Dinge, aber andere Sichtweisen sind auch möglich. Da ist sehr viel Spekulation mit dabei.
Ja, aber trotzdem ist es ja so, wir wissen jetzt, das soll eine dezentrale Lösung werden. Sie soll freiwillig werden. Dennoch ist ja bei Umfragen klar geworden, dass maximal 30-40% der Bürger sich diese App herunterladen würden, freiwillig. Und wir wissen aber auch, dass wir 60-70% brauchen, damit es überhaupt wirken kann. Also damit diese App am Ende helfen kann, Corona einzudämmen.
Das sind auch Spekulationen. Im Moment machen wir ja einen erheblichen Quantifizierungsschub durch. Sowohl die Aussagen darüber, wie viele Leute das machen würden, sind Meinungsumfragen, also Meinungen, die sich auch wieder ändern können. Häufig installieren die Leute ja weniger, als sie vorhaben. Aber man könnte auch davon ausgehen, dass wenn im Herbst, jetzt nur mal vermutungsweise, die Infektionszahlen wieder hochgehen und man viele Leute kennt, die diese App installiert haben, dass dann vielleicht die eigene Bereitschaft auch steigt zu installieren.
Das heißt, es wäre dann gar nicht eine Sache, die wir jetzt entscheiden müssen, sondern die möglicherweise in der zweiten und dritten Welle dann tatsächlich hilft, weil sie dann die nötigen Mengeneffekte auch hat.
Ja.
Deutschland hat sich für eine dezentrale Lösung entschieden. Andere Länder in Europa, wie zum Beispiel Frankreich, haben sich für eine zentrale Lösung entschieden. Können denn am Ende, wenn man sagt, das ist ja nicht nur eine Frage für Deutschland alleine oder für Bundesländer alleine, sondern es ist ja auch eine Frage, ob man in Zukunft im nächsten Jahr wieder frei in Europa, mindestens im Schengen-Raum reisen kann, können denn dezentrale und zentrale Lösungen dann so miteinander kommunizieren, dass am Ende praktisch in ganz Europa ein Standard gilt, auf den man sich verlassen kann?
Das ist ja das ursprüngliche Ziel von PEP-PT. Also
das war die zentrale Lösung.
Nein, das war eigentlich ursprünglich eine Plattformidee. Die Plattformidee war die, dass wir eine paneuropäische Lösung entwickeln, eine Architektur, auf der dann nationale Standards aufsetzen können. Diese Idee ist nicht vom Tisch. Nur ist derzeit die Geschichte so, dass ja zwischen den verschiedenen Beteiligten sehr viel Unmut entstanden ist und die Kooperation auf diese Weise zum Einsturz gekommen ist. Wir haben jetzt noch eine internationale Zusammenarbeit bei der dezentralen Lösung, aber ich sehe im Moment nicht, dass es eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die zentrale und zwischen zentraler und dezentraler Lösung gibt. Ich glaube, die gibt es zurzeit nicht.
Wir haben ja auch ganz unterschiedliche Ziele, die einzelne Länder mit diesen Apps verfolgen. In Polen zum Beispiel geht es gar nicht um die Information von Kontakten zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten, sondern da geht es um knallharte Quarantäneüberwachung.
Genau. Das sind andere Apps, die zielen auf was ganz anderes. Die muss man sich auch aufs Handy runterladen. Da ist man ja seitens der Gesundheitsbehörden verpflichtet worden.
Das ist so eine Art elektronische Fußfessel.
Ja, so kann man das ausdrücken. Während das Tracing versucht ja tatsächlich, die Kontaktverfolgung zu digitalisieren. Das ist was ganz anderes. Man muss aber sagen, in Deutschland ist auch diese Quarantäneüberwachung schon in der Diskussion gewesen und nicht völlig vom Tisch.
Wenn man sich fragt, ob man eine solche App installieren soll, wie sie ja jetzt von den großen Firmen Telekom und SAP entwickelt wird, würden Sie das aus einer wissenschaftlichen, politikwissenschaftlichen, demokratietheoretischen Perspektive empfehlen?
Man muss sich natürlich genau angucken, was da am Ende rauskommt. Wir brauchen ja die Zusammenarbeit mit den großen Betriebssystemherstellern Google und Apple. Ohne die geht das ja alles nicht.
Die aber ja schon signalisiert haben, dass sie kooperieren.
Ja, und da aber ist wesentlich, dass sie auch zugesagt haben, dass sie den Code, den sie entwickeln, offenlegen, sodass Dritte sehen können, was mit den Daten genau passiert. Google und Apple haben ja gesagt, sie werden selber nicht Daten sammeln, sondern das den Nationalstaaten überlassen. Aber wichtig ist nun, dass Dritte auch sehen können, hier wird tatsächlich nicht gesammelt. Hier werden, weiß ich, Ortungsfunktionen nicht aktiviert. Solche Dinge sind sehr wichtig, glaube ich, in der weiteren Entwicklung. Und jetzt müssen wir sehen, ob SAP und Telekom das auch so handhaben. Wir sind auf so große Unternehmen angewiesen, schon allein wegen der Datenmengen, die da erzeugt und transportiert werden müssen. Aber beide Unternehmen sind bisher eigentlich eher für proprietäre Lösungen bekannt. Das heißt, die entwickeln normalerweise kommerzielle Software und wollen dann auch den Code für sich behalten, weil es sich aus ihrer Sicht um Betriebsgeheimnisse handelt. Hier müssen sie jetzt sehr viel mehr Transparenz an den Tag legen, als es sonst in diesem Wirtschaftszweig üblich ist. Und da, finde ich, kommt es sehr darauf an, ob wir sehen können, wie diese Apps genau funktionieren. Davon würde zum Beispiel auch abhängen, ob ich sie installiere. Generell finde ich das eine gute Idee, diese App, aber wir müssen auch darauf vertrauen können, dass mit unseren Daten verantwortlich umgegangen wird.
Und was kann man dann, wenn man die App hat und wenn sie sich in der Corona-Krise in der ersten, spätestens in der zweiten oder dritten Welle bewährt haben sollte, was kann man dann noch damit machen?
Ich glaube, der Aspekt, den wir nicht wieder loswerden, betrifft die Idee der sozialen Abstandsmessung. Wir sind mit dieser Corona-App ja erstmalig in der Lage, den Abstand zwischen Individuen, seien sie bekannt oder unbekannt, zu vermessen. Und ich glaube, an dieser Idee werden wir künftig nicht mehr vorbeikommen. Die hat sich irgendwie eingenistet und die wird sich ihre Nützlichkeit erst noch suchen. Das kann die nächste schwere Grippeepidemie sein, wo wir auch Infektionscluster verstehen wollen. Das kann aber auch die Terroristenbekämpfung oder andere Formen der Polizeiarbeit sein. Man könnte sich auch vorstellen, dass, wenn wir Corona in absehbarer Zeit nicht unter Kontrolle bekommen, man zukünftig nur Zugang zu bestimmten Orten wie etwa Konzerthallen bekommt, wenn man bereit ist, so eine App zu installieren, damit sich rekonstruieren lässt, wer in wessen Nähe gewesen ist.
Das ist aber doch ganz sinnvoll auf den ersten Blick.
Das ist bei Infrastrukturen immer beides. Infrastrukturen haben immer ihre Stärken und ihre Schwächen. Heute wissen wir nicht mehr genau, was wir halten sollen von der Zersiedelung der Landschaft durch Autobahnen. Natürlich kommt man durch Autobahnen schnell vorwärts.
Was ist denn mit Menschen? Es gibt ja nicht mehr viele, aber es gibt einige, die gar kein Smartphone haben. Erfahren die dann nicht, wer in ihrem Umfeld infiziert war möglicherweise, oder dürfen die dann in Zukunft nicht ins Konzert?
Und genau so ambivalent verhält es sich mit Infrastrukturen insgesamt. Die üben ab irgendeinem Punkt einen gewissen Anschlusszwang aus. Natürlich ist niemand verpflichtet, ein Auto zu besitzen und auf der Autobahn zu fahren. Es ist auch niemand verpflichtet, eine Kreditkarte oder ein Smartphone zu besitzen. Aber man stellt irgendwann fest, dass, wenn man keine Kreditkarte hat, man nicht ein Hotel buchen, ein Auto mieten oder irgendwas Drittes machen kann. Das heißt, man kann für sich entscheiden, ich will das nicht. Aber das geht mit gewissen Marginalisierungseffekten einher. Man schließt sich aus sehr vielen sozialen Zusammenhängen aus, wenn man sagt, man will da nicht mitmachen. Und das kann auch künftig für eine Corona-App gelten.
Wir haben eine App, die möglicherweise in einigen Wochen oder Monaten zur Verfügung steht, die möglicherweise nicht ganz so effizient ist wie das, was sich die Seuchenbekämpfer, die Epidemiologen ursprünglich vorgestellt haben, aber die einigermaßen gut funktioniert. Welche Elemente braucht man dann noch zusätzlich? Sie haben am Anfang gesagt, die App alleine kann es nicht leisten und die wird es auch nicht leisten. Ja. Was braucht man zusätzlich?
Also alle, die sich mit diesem Thema befassen, sagen, dass diese App nur so gut sein kann wie die ganze Infrastruktur, die sie umgibt. Gehen wir mal allein von den ganzen False Positives aus.
Der falsche Alarm sozusagen.
Wir brauchen eine sehr ausgebaute Testinfrastruktur, damit diese Leute alle schnell getestet werden können, um dann zu wissen, ob sie tatsächlich angesteckt sind oder nicht. Das heißt, diese App funktioniert nur gut, wenn es genug Teststationen gibt. Aber natürlich muss auch das menschliche Rekonstruieren von Infektionsketten unbedingt erhalten und sogar verstärkt werden. Weil je mehr Leute eine Warnung bekommen, desto mehr Leute müssen auch angesprochen und befragt werden, mit wem sie wiederum Kontakt gehabt haben. Das heißt, wenn diese App einmal installiert wird, braucht man vermutlich eher mehr menschliche Kontaktverfolgung als vorher. Dann braucht es natürlich auch neben dieser ganzen Testinfrastruktur auch entsprechende Vorkehrungen für diejenigen, die dann positiv getestet sind. Weil was nützt einem, wenn man ein positives Testergebnis hat, aber es gibt kein Krankenhausbett für einen? Also diese digitale Verfolgung von Infektionsketten ist angewiesen auf ganz viel nicht digitale Dienstleistungen um die App herum.
Vielen Dank, Frau Professor Hoffmann.
Ich danke auch.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.